Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Was ist Wahrheit? Verlieren wir den demokratischen Grundkonsens? So haben wir unseren Wortwechsel heute überschrieben, der von der Frankfurter Buchmesse kommt. Es begrüßt Sie dazu Annette Riedel. Wir wollen dieses Thema hier heute mit drei Autoren diskutieren, die alle drei Bücher geschrieben haben, die sich mit Anfechtungen befassen, den unsere zumindest in der westlichen Welt lange als eigentlich unerschütterlich geglaubte Grundordnung, der Grundkonsens ausgesetzt ist, nämlich, dass wir in liberalen Demokratien leben wollen. Christian Alt, Sie sind Journalist, arbeiten viel fürs Radio, unter anderem für die Jugendwelle des Bayerischen Rundfunks und haben zusammen mit einem Co-Autoren ein Buch geschrieben mit dem Titel »Angela Merkel ist Hitlers Tochter«. Im Land der Verschwörungstheorien. Jetzt können ja tatsächlich vielleicht 2,5 Menschen glauben, dass das stimmt, dass Angela Merkel Hitlers Tochter ist. Aber warum ist so etwas eine Gefahr für die Demokratie?
Also in dem konkreten Fall würde ich jetzt nicht sagen, dass der Glaube an, dass Angela Merkel Hitlers Tochter ist, eine konkrete Gefahr für die Demokratie ist, aber der Titel soll ja eigentlich noch das Thema aufmachen. Also es geht um Verschwörungstheorien und es gibt Verschwörungstheorien, die durchaus auch eine eigene Gefahr in sich bürgen. Also zum Beispiel die Verschwörungstheorie der Reichsbürger, dass Deutschland eine GmbH ist und eben kein Rechtsstaat. Da haben wir auch tatsächlich in unseren Recherchen gemerkt, wir sind an das Thema relativ locker rangegangen und haben gedacht, ja, Verschwörungstheorien, ein bisschen skurril, bizarr. Aber dann wurde 2016 eben ein junger Polizist erschossen in Georgensgmünd von einem Reichsbürger, der Waffen gehortet hat. Und das war für uns in unserer Recherche auch so ein Moment, wo wir gemerkt haben, okay, dieses ganze Thema ist tatsächlich gefährlicher als gedacht. Und jetzt hat man eben angefangen, Reichsbürger zu beobachten. Das ist jetzt nur eine von den Verschwörungstheorien, die tatsächlich auch gefährlich sein können. Also sowas wie der Glaube an Chemtrails, also dass eben die Kondensstreifen der Flugzeuge am Himmel...
Ja, ist mir auch schon öfter untergekommen.
Genau, dass das...
Die werden alle vergiftet.
Dass das Gifte sind, die unsere Gehirne manipulieren sollen und so weiter. Da gibt es tatsächlich Foren, Leute sich darüber austauschen, wie man diese Piloten mit starken Laserpointern vom Himmel holen könnte. Also diese Ideologie bzw. dieser Wahn hat schon eine gefährliche Komponente in manchen Fällen.
Hans-Peter Martin, Sie sind Jurist, auch Journalist, Ex-EU-Parlamentarier. Ihr Buch trägt den Titel Game Over, Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle und dann. Inhaltlich werden wir darüber in dieser kommenden Stunde viel diskutieren, aber dieser Titel als solcher, abgesehen davon, dass er lang ist, haben Sie sich den ausgesucht, weil das Spiel ist aus, das spitzt ja und dramatisiert ja gerade auf die Art und Weise zu, die wir den Populisten bei manchen Themen so oft vorwerfen.
Der Titel stammt vom Verleger, es hätte ursprünglich heißen sollen Der rechte Weg, also bewusst doppeldeutig gemeint, aber bei den Recherchen kam ich immer mehr drauf, es sind so viele Krisen allgegenwärtig, so viel brodelnde politische Vulkane, dass das auf etwas zusteuert, was das Ende unserer westlichen Zivilisation, unseres westlichen Zivilisationsmodells bedeutet. Und dass man da sagen muss, es gilt ganz sicher das Game Over für das angeblich alternativlose Weiter-so. Ich denke, wir sind, das sind jetzt große Worte, ja, aber bei so einem großen Titel muss ja auch was dabei sein, mitten in einer Globalrevolution, ohne dass uns das noch so richtig bewusst ist. Es gilt doch immer noch, wir stehen vor Veränderungen. Auch die Sendung trägt den Titel mit einem Fragezeichen, verlieren wir den demokratischen Grundkonsens? Ich denke, wir sind mittendrin. Der Trumpismus steht uns nicht bevor, er ist da. Die unbezahlbaren Wohnungen sind nicht ein Horror von irgendwelchen Linken, sondern sie sind unbezahlbar geworden und jawohl, ich reise hier aus der Zukunft an, das ist die Republik Österreich, man hört es an meinem Einschlag in der Sprache.
Aus der Zukunft im Sinne von, dass
wir haben eine rechtsrechte Regierung, ja, die sehr, sehr konsequent an der Abschaffung der Wahrheit arbeitet.
Dazu gleich noch viel mehr. Ich möchte den dritten in unserer Runde mit hineinnehmen, Daniel Bax, ebenfalls Journalist. Nebenbei haben Sie auch noch Islamwissenschaften studiert. Die Volksverführer, warum Rechtspopulisten so erfolgreich sind, so heißt Ihr Buch. Jedenfalls, wenn ich es richtig verstanden habe, macht man es sich zu leicht, wenn man glaubt, dass die Rechtspopulisten ihren größten Zulauf von den Underdogs, von den sozial Benachteiligten bekommen, richtig?
Ja, das war ein Impuls für mich, das Buch zu schreiben, zu fragen, was ist das eigentlich, was sind die Gründe, warum Rechtspopulisten Zulauf erhalten? Und da gibt es gerade auf der Linken viel Wunschdenken meiner Meinung nach, nämlich die Annahme, dass es daran liegt, dass das die Abgehängten sind, die sozial Abgehängten, die jetzt auf eine verquere Art und Weise gegen ihre Abgehängtsein rebellieren würden. Ich weiß nicht, Herr Sarrazin ist nicht abgehängt, Herr Gauland ist nicht abgehängt, Frau von Storch ist nicht abgehängt, zumindest nicht
im... Aber die Wähler doch unter Umständen, ne?
Genau, also die Wähler und auch die Wähler von rechtspopulistischen Parteien wie der AfD oder der FPÖ sind nicht schlecht gestellt unbedingt. Das sind auch in Umfragen, sagen die oft, uns geht's gut, aber wir haben Angst vor Flüchtlingen, vor der Umvolkung, vor der Islamisierung. Und dann sind wir schon mitten bei den Verschwörungstheorien, die zu sagen ein wesentlicher Motor sind, der diese Rechtspopulisten antreibt.
Also auf alle Fälle kann man nicht unbedingt aus Ihrer Sicht sagen, it's the economy, stupid. Es ist eben nicht allein die Wirtschaft. Sie wollen dem widersprechen, Herr Martin.
Ja und nein. Ich meine, es ist eine komplexe Frage. Weil Sie mich vorher darauf angesprochen haben, warum das Buch Game Over den Untertitel trägt, Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle. Wir haben es mit einer tatsächlich unhaltbaren Ungleichheit zu tun. Da haben wir uns Sand in die Augen streuen lassen. Gerade die Entwicklung seit der Finanzkrise 2008 zeigt, dass die Reichen extrem viel reicher geworden sind und in der Forschung der Verhaltensökonomie, der vergleichsweise neuer Forschungszweig ist, wird sehr klar belegt, dass wenn es einem selbst nur gleich gut geht, aber man sieht, dass manche extrem davonziehen, die Unzufriedenheit wächst. Im Buch habe ich mir lange überlegt, wie bezeichnen wir diese Menschen, wenn wir nicht sie irgendwie in eine Ecke stellen wollen. Ich denke, abgehängt ist falsch, ich denke, Verlierer ist falsch. Ich denke, richtig wäre die nicht ernst genommen wordenen. Wir sind hier als Teil der feinen Frankfurter Buchmesse, auch des Senders, Leute, denen es vergleichsweise gut geht. Und wir haben ganz lange die Arroganz der offenen Gesellschaft betrieben und die anderen so weggeschoben und gesagt, das sind ja Provinzler. Wir haben sie nicht ernst genommen und jetzt sind die sehr laut geworden und jetzt nehmen wir sie ernst, hoffentlich auch in dieser Sendung.
Herr Bax.
Also mit der Arroganz der offenen Gesellschaft, ich weiß nicht, wann die in Österreich zumindest jemals geherrscht haben soll. In Deutschland finde ich auch nicht, dass da so wahnsinnig viel Arroganz im Spiel ist, sondern es ist einfach, die Gesellschaft ist gespalten in die einen, die immer noch einen gewissen Optimismus haben und immer noch das Gefühl haben, dass sie gut und gerne in diesem Land leben, wie ein Slogan einer nicht ganz unerfolgreichen Partei in Deutschland lautete. Also man darf nicht vergessen, 80% der Menschen haben Parteien gewählt, die jetzt nicht für einen kompletten Systemwechsel antreten. Und 15-20% haben eine Partei gewählt, die sagt, das ist die Partei der Unzufriedenen, die sind unzufrieden, aber eben nicht aus ökonomischen Gründen. Die gehen ja nicht auf die Straße, um gegen die Superreichen zu demonstrieren, die immer reicher werden, sondern die wählen eine Partei, die ihnen verspricht, ihnen die Ausländer vom Hals zu halten, die Flüchtlinge und die Migranten, die ihnen verspricht, dass Deutschland wieder so wird wie in den 50er Jahren, vielleicht es mal in der romantisch verklärten Vorstellung einmal gewesen sein soll. Das ist ja auch das, was Trump gemacht hat. Make America Great Again war ja eine nostalgische Utopie sozusagen, die er verkauft hat. Das hatte mit Ökonomie nur am Rande zu tun, meiner Meinung nach.
Herr Martin hat ja geschrieben in seinem Buch, illiberale Politik wird immer mehr von jungen, reichen und Privilegierten unterstützt. Also eben gerade nicht die Zurückgelassenen. Laufen diese Menschen vielleicht nicht gerade Verschwörungen auf, aber doch Verkürzungen, Verdichtungen, Zuspitzungen, Übertreibungen, die ihnen dann das Gefühl, weil sie von Gefühlen sprachen, vermitteln, dass sie unter Umständen unter die Zurückgelassenen, die Zurückbleibenden geraten könnten.
Ja, also das haben wir in unserer Recherche auch immer ganz deutlich gemerkt. Es gibt so Opfernarrative, die einfach ganz stark sind. Also dass Leute sich durch den Druck der Digitalisierung und durch den Druck da draußen, Wohnungen werden unbezahlbarer, plötzlich in so eine Opferrolle gedrängt fühlen, aber in der sie auch wirklich gar nicht sind. Also uns geht's gut, also für ein Deutschland, den wir gut und gerne leben, haben Sie eben gesagt, Herr Bax. Aber uns geht es noch länger gut, also glaube ich, als wir denken. Und tatsächlich sind diese Opfernarrative auch bei Verschwörungstheorien total stark. Also eben hieß es schon, die Angst vor der Umvolkung, das ist so die Verschwörungstheorie, die mir am meisten Angst macht. Nämlich, dass auch von prominenten AfD-Politikern die These vertreten wird, dass 13 Millionen Flüchtlinge nach Europa von den Eliten geschleust werden, um nach und nach die deutsche Bevölkerung oder die europäische Bevölkerung auszutauschen. Und Was diese Theorie so perfide macht, ist, dass sie aus den Deutschen, die ausgetauscht werden sollen, Opfer macht und aus den Flüchtlingen Tätern. Und wenn plötzlich diese Narrative so stark sind und es ein starkes Opfer-Täter-Gefälle gibt, dann ist plötzlich jedes Mittel recht und dann erleben wir im schlimmsten Fall auch Gewalt.
Bei der Analyse der Hintergründe gibt es vielleicht auch noch einen Aspekt, den man zumindest bedenken müsste, Herr Martin, dann gerne dazu, nämlich dass angesichts der Komplexität der ja ganz objektiv existierenden Probleme in Deutschland, aber vor allen Dingen über Deutschland hinaus in der ganzen Welt, Klimawandel ist nur ein Stichwort, die Politik überfordert scheint. Und diese Überforderung münzt sich dann natürlich unter Umständen wieder in Ängste um, die dann gewisse Parteien, gewisse populistische Parteien hernehmen und sagen, alles ganz gefährlich, alles ganz schwierig, aber wir haben die Lösung. Herr Martin.
Ich glaube, wir müssen da noch nüchterner werden. Es geht nicht mehr nur um eine Überforderung der Politik, sondern man sieht doch in ganz vielen Feldern, dass Politik versagt. Ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, nochmal ein Stichwort zu dieser Arroganz der offenen Gesellschaft. Doch, das sind schon wir. Also ich lebe ja in verschiedensten Städten und habe als Korrespondent auch auf verschiedenen Kontinenten gewohnt. Es hat sich so eine linke Blase, eine Salon-linke Blase gebildet, wo wir uns immer besser gefühlt haben als die anderen und die dann nicht das neueste Buch gelesen haben, die konnten nicht mithalten und wie kann man überhaupt nur in Lederhose und Tracht auftreten. Es gab zuerst oben an der Gesellschaft in Spitze eine Revolte der Elite, sehr schön beschrieben von Christopher Lash in seinem Buch Die blinde Elite schon vor 20 Jahren, dass sich immer mehr Reiche zurückgezogen haben aus dem üblichen gesellschaftlichen Leben, was übrigens auch Platz bietet für Verschwörungstheorien, weil wenn man die wirklich Reichen nicht mehr sieht, ist es leicht zu konstruieren, dass es da ein paar gibt, die alles in der Macht haben. Aber um es auf Versagen der Politik zu kommen, wir sind doch nicht in der Lage, und ich war doch immerhin 15 Jahre unabhängiges, parteifreies Mitglied im Europäischen Parlament, die großen Fragen zu lösen. Wir haben die Finanzkrise nicht gelöst, wir haben die Eurokrise nicht gelöst, wir sind beim Klimawandel nicht wirklich weitergekommen, wir schaffen es nicht, gegenüber das übermächtig werdende China eine einheitliche Haltung zu finden, auch gegenüber Trump nicht. Und wenn ich jetzt von den Social Bots, die von Russland aus kommen und vermutlich diese entscheidende EU-Wahl im kommenden Jahr mit beeinflussen werde, beginne zu reden, dann sieht man, wie wir da eingezwängt sind. Und das erleben viele Menschen. Und da, weil ich vorher gesagt habe, ich komme aus der Zukunft, das ist natürlich bezogen auf die reale politische Situation in Deutschland gemünzt. Die Streitereien, die bei Ihnen jetzt zwischen Herrn Seehofer im Hintergrund, ich sehe ihn eigentlich als den Hauptstrippenzieher Alexander Dobrindt und Söder und dann der Frau Nahles und so weiter und sie alles bekannt laufen, das haben wir in Österreich über viele Jahre erlebt, weil auch dort es keine andere Regierungsmöglichkeit mehr gab als eine sogenannte Große Koalition, bis sie dann keine Große Koalition mehr war. Und aus den schweigenden, frustrierten, enttäuschten, sich nicht ernst genommen fühlenden Wutbürgern aktive Wähler wurden. Und das erleben wir jetzt in Deutschland auch und das muss ich auch noch ökonomisch dazu einhaken. Es wird wieder einen Crash geben, es wird einen Abschwung geben und das ist die große Sorge, die wir alle jetzt haben müssen, dass eigentlich so diese Insel der Seligen Deutschland auch schon wackelt, bevor es noch ökonomisch schlechter wird.
Herr Bax, dazu aber vielleicht auch noch bedenkend hinten raus oder vorne rum die Frage, ist das auch der Grund, warum sich Politik immer mehr angesichts solcher dreuenden oder schon vorhandenen Probleme auf so eine Art Symboldiskussion versteigt, weil sie letztendlich die wirklichen realen Probleme gar nicht lösen können?
Ich denke schon. Also ich teile die Sorge, dass Sie gerade Ausdruck verliehen haben. Es gibt eine große Verunsicherung in weiten Teilen der Bevölkerung angesichts von Globalisierung, von Digitalisierung. Der Wandel der medialen Öffentlichkeit ist enorm. Wir haben stehen vor einem großen Umbruch oder wir sind mitten in einem großen Umbruch, von dem auch die Rechtspopulisten profitieren von dieser Verunsicherung. Das Gefühl, dass die Politik die Kontrolle verloren hat, ist weit verbreitet. Sie haben die Themen genannt und dann auf diesen Kontrollverlust, die Flüchtlingskrise, die sogenannte, im Sommer 2015 war da sozusagen der Tropfen, der fast für manche zum Überlaufen gebracht hat. Das ist eben diese Verunsicherung, das führt eben dazu, dass man einen Sündenbock sucht. Das kennen wir ja aus der deutschen Geschichte auch. Das ist ja nichts Neues, dass diese Ängste Ausdruck finden und dann ist der Fremde eben das Objekt dieser Ängste und nicht der Superreiche.
Ich würde mir ja wünschen,
dass die Leute auf die Straße gehen, ja, um diese ungleiche Verteilung von Arm und Reich, ja, und dass die Superreichen immer reicher werden, dass sie dagegen auf die Straße gehen. Aber sie gehen gegen die Islamisierung auf die Straße oder gegen steigende Mieten auch, aber das in den Großstädten vor allem.
Mein Sohn hat für das Buch Game Over Zahlen verglichen, die Kosten, die unseren Staaten, wenn ich jetzt sagen darf, unser Österreich und Deutschland, auch Italien, dadurch entstehen, dass die wirklich Reichen geschickt Steuer vermeiden. Das machen sie meistens legal, würden sie gleich viel Steuern bezahlen, wie die Gutverdienenden sowieso müssen. Da geht es nicht um Steuererhöhungen. Ja? Dann könnte man zum Beispiel in Italien mehr als das Doppelte einnehmen, als Realflüchtlinge kosten. In Deutschland ist es nicht ganz so, in Österreich steht es etwa 1 zu 2. Die Frage ist, warum konzentriert sich diese ganze Angst, und Flüchtlinge sind ein Problem, aber Steuerflüchtlinge halt eben auch. Warum konzentriert sich diese Angst so sehr auf Migranten, neue Migranten? Es kamen ja davor schon 2 Millionen Spätaussiedler aus Russland, es kamen schon 1,6 Millionen Menschen aus dem Balkan nach Deutschland. Warum konzentriert sich so sehr auf die und so gar nicht auf die Steuerflüchtlinge, auf die Piechs, auf die Porsches, auf die Mateschitzes? Warum trinken all die Leute, die AfD wählen, mit großem Vergnügen Red Bull und denken sich nicht, dass sie da eigentlich im Steuervermeider den Gewinn sogar noch erhöhen?
Warum meinen Sie, Herr Alt, haben Sie eine Antwort auf Herrn Martins Frage?
Ich war eben noch bei Herrn Bax, weil er hat eben das Wort Kontrollverlust in den Mund genommen. Da bin ich ganz hellhörig geworden, weil das Wort Kontrollverlust hört man bei Verschwörungstheorien ganz oft. Es geht, wenn man in die Psychologie der Verschwörungstheorie ein bisschen reingeht, oft um die sogenannte Selbstwirksamkeit. Also Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, erleben in ihrem Alltag wenig Kontrolle. Die haben das Gefühl, dass sie in ihrem Alltag...
Da müssen wir fast alle eigentlich Verschwörungstheorien nachhängen.
Ja, wir sind auch eigentlich alle Verschwörungstheoretiker. Also Verschwörungstheorien ist ja kein Elitenphänomen oder kein Einzelfänomen. Jeder von uns ist ein Verschwörungstheoretiker im gewissen Sinne. Das ist nur die Frage, wie ausgeprägt es ist. Aber diese wahrgenommene Selbstwirksamkeit führt eben dann dazu, dass Leute das Gefühl haben, dass sie in ihrem Alltag nichts mehr erreichen können und dann eben glauben, dass sich alle gegen sie verschworen haben oder dass sie immer die schlechte Hand ausgeteilt bekommen im Leben. Und ich finde, das ist so ein Punkt, wo man theoretisch ansetzen könnte, wenn es jetzt darum geht, wie man Verschwörungstheorien auch wieder ein bisschen eindämmen kann, eben dass man sagt, man gibt den Leuten wieder im Alltag die Kontrolle zurück. Das heißt, auch irgendwie in der Politik...
Aber da muss doch in der Politik viel ändern. Da muss ich doch Parteien aufbrechen. Da brauche ich geloste Bürgerräte. Als Stichwort, warum finden wir es vollkommen in Ordnung, dass in der Justiz Schöffen über Menschen und Menschenleben entscheiden, aber darüber beantworten wir die gesamte politische Verantwortung nur den wenigen politischen Parteien?
Ich möchte eine ganze Hälfte dieser Sendung auf die Frage verwenden, was tun. Aber ich möchte noch einen kleinen Moment bei der Analyse bleiben und möchte Herrn Bax die Frage von Herrn Martin nochmal weitergeben. Wir leben ja teilweise in dem, was man gerne mittlerweile als Aufregungsdemokratie, als Empörungsdemokratie bezeichnet. Warum konzentriert sich aber Ihrer Einschätzung nach diese Empörung weniger auf die Steuerflüchtlinge, sondern auf die Menschen, die aus anderen Ländern, aus anderen Teilen der Welt zu uns kommen?
Ja, gute Frage, weil die Frage stelle ich mir auch. Warum ist mehr Empörung über Flüchtlinge als über Steuerflüchtlinge da? Und da spielen wir Journalisten auch mit unseren medialen Aufgeregtheiten, denen wir hinterherlaufen, auch eine gewisse Rolle. Also das war für mich auch ein Impuls als Journalist, das Buch zu schreiben. Natürlich, die meisten Talkshows handeln von Flüchtlingen und Integration und Islam und was das für uns bedeutet.
Aber ich glaube, es hat auch viel mit Macht zu tun. Ja, ich denke, dass es unter uns Journalisten so etwas wie das Stockholmer Syndrom gibt. Damit meine ich, dass wir uns viel zu sehr mit dem Mächtigen identifizieren und nicht dorthin schauen, wo wirklich die Kohle zu holen wäre.
Das würde ich natürlich für mich zurückweisen. Und das würden wahrscheinlich viele der Journalisten, die diese Talkshows machen, auch zurückweisen. Die haben ein ganz anderes Argument. Die sagen, das wird einfach mehr geschaut. Wir stellen fest, dass viele Talkshows deswegen davon handeln, weil Journalisten auf Quoten gucken, auf Auflage gucken und solche Themen sich einfach gut verkaufen.
Sie haben das vorhin, die Eigentümer der jeweiligen Medienbetriebe.
Sie haben vorhin gesagt, als Beispiel dieses Kontrollverlust, da reagiert man eben mit Ersatzhandlungen und dann ist plötzlich ein Thema wie, soll die Burka verboten werden, ja oder nein? Sie haben das schon hinter sich in Österreich, in Deutschland ist die Debatte, wird bestimmt nochmal kommen. Das ist dann ein Thema, was dann immer wieder für Aufregung sorgt, da kann man super Talkshows zu machen. Zu diesem Thema mit den Steuerpolitik, da schalten einfach nicht so viele Leute ein, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Bitte schauen Sie sich keine Talkshows an über das Burka-Verbot, bitte schauen Sie sich Talkshows an über Steuerfragen. Ist vielleicht ein bisschen dröger, aber ist viel, viel wichtiger.
Bitte Talkshows, in denen Superreiche auch vorkommen. Sie sollen endlich vor den Vorhang kommen. Würde übrigens auch helfen gegen die Verschwörungstheorien. Wenn wir wirklich wüssten, wer die Milliardäre sind, wie sie mit ihrem Geld umgehen und ihre Gesellschaft in Verantwortung, wenn sie in den Dialog hereinkämen, ich nenne das die Reichen resozialisieren, kämen wir auch ein Stück voran gegen Verschwörungstheorien.
Stichwort Transparenz greifen wir auch noch auf. Und ich möchte trotzdem noch einen Moment, wir sind alle vier, die wir hier sitzen, Journalisten. Also fassen wir uns jetzt mal ruhig wirklich gepflegt an die eigene Nase. Und deshalb möchte ich da noch einen kleinen Moment bleiben. Wir Journalisten sind Teil des Systems. Tabubrüche sind im Zweifel gut fürs Geschäft. Also kann man sagen, muss man sagen, als Teil des Systems sind wir auch mitverantwortlich für das Erstarken von Populismus von allen politischen Richtungen aus in diesem Land. Sie liegen, Herr Alt.
Ja, natürlich. Also wie viele Talkshows haben wir in der ARD? 4? Also jeden Abend von Sonntag bis Mittwoch oder sogar Donnerstag ist irgendeine Talkshow. Das sind alles Sendeplätze, die irgendwie gefüllt werden müssen. Und ich gebe Herrn Bax recht, es ist sehr, sehr einfach, solche Diskussionen zu führen über Burka und Islamisierung, weil es total alltägliche Themen sind. Das geht leicht, da findet man leicht auch kontroverse Positionen. Also man hat jetzt Schwierigkeiten, irgendwie eine Talkshow vollzumachen mit 5 Leuten, die super in der Steuerpolitik drin sind und alle super eloquent sind und sich sehr, sehr gut auskennen. Und deswegen wird das einfach so gemacht. Und das ist ein Riesenproblem, ja, dass wir zu viel...
Es geht um ein viel größeres Thema. Es geht doch um soziale Anerkennung. Und es geht um Gerechtigkeit. Und leider haben wir uns jetzt in allen westlichen Gesellschaften dorthin entwickelt, das konnten die Hörerinnen und Hörer nicht sehen, dass wir hier zu viert als Journalisten nicken und sagen, ja, wir schauen zu sehr auf die Quote und treiben das voran. Aber das sind schon auch journalistische Gestaltungsmöglichkeiten, wenn ich an Michael Moore denke oder an andere, die sehr viel besser darstellen können, teilweise auch grell darstellen können, wo die Probleme sind. Und wenn es um soziale Anerkennung geht, dann denke ich wirklich, dass wir uns da auch an die Nase fassen müssen. Ich zuallererst, ich habe ein sehr arrogantes Leben als Spiegelkorrespondent mit de facto freiem Spesenbudget geführt, dass wir...
Ich nicht.
Dass wir... Sie haben dich... Ja, okay. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich Sie dafür beneiden oder beglückwünschen soll. Aber bei der sozialen Anerkennung spielt eine Rolle, dass ich Lebensfragen, die für viele Hörerinnen und Hörer, für viele Wählerinnen und Wähler relevant sind, entsprechend thematisiere. Und ja, ich glaube, dass man Steuerfragen nicht mit Steuerexperten beantworten muss, sondern einfach mit ganz klaren Statistiken, mit der Beantwortung der Frage, warum lässt die Europäische Union es weiterhin zu, dass weltweit 155 Milliarden Euro im Jahr in Steueroasen verschwinden? Wer hat da die Macht? Welche Lobbyisten setzen sich damit durch? Die haben Namen und Gesichter und da sind wir als Journalisten zu zögerlich.
Wir haben ja diesen Wortwechsel hier von der Frankfurter Buchmesse überschrieben mit der Frage, was ist Wahrheit? Deshalb möchte ich zu dem Thema Wahrheit und Lügen kommen. Der ehemalige US-Präsident Obama hat anlässlich des 100. Geburtstags von Nelson Mandela bei einer Rede etwas sehr, sehr Treffendes, glaube ich, gesagt. Er hat gesagt, es ist ja nicht so, dass die Lüge nicht schon immer Teil der Politik war. Was sich verändert hat, ist die Tatsache, dass es denjenigen, die dabei ertappt werden, nicht mehr peinlich ist. Also ist eines unserer ganz großen Probleme, warum die Demokratie, Sie sagen, Sie sind sozusagen, wir sind schon vor dem Endspiel, wir sagen, man muss zumindest um sie bangen, warum sie also unter Druck ist, hat das etwas damit zu tun, dass die Lüge sich etabliert hat in der politischen Welt? Herr Bax.
Was sich geändert hat, ist, also früher gab es auch schon immer verschiedene Weltsichten. Also es gab schon immer unterschiedliche Wahrheiten, ob man links oder rechts oder liberal war, hatte man eine andere Wahrheit, eine andere Sicht der Welt. Was sich geändert hat, was offensichtlich geworden ist, dass wir auch nicht mehr auf der gleichen Faktenbasis argumentieren. Das ist der große Unterschied, der, glaube ich, viele Journalisten schockiert, weil man kann über die Burka diese oder jene Meinung haben, aber jetzt der Meinung zu sein, dass Deutschland umgefolgt wird durch Einwanderer, Muslime oder Flüchtlinge, das ist einfach so weit jenseits der Realität, da wird es schwierig zu diskutieren. Und das ist das Problem, vor dem wir gerade stehen. Und nochmal auf das zurückzukommen, was wir gerade hatten, den Schlagabtausch. Also die Behauptung, dass ich ein Teil der liberalen Elite wäre, diesen Vorwurf lasse ich mir ungern von Leuten machen, die deutlich mehr verdienen als ich, also die viel mehr zur Elite gehören. Da wird ein reales Problem da wird ein reales Problem, nämlich dass es unterschiedliche Lebenswelten gibt und dass es eine abgehobene Elite gibt, wird projiziert auf eine bestimmte Gruppe. Mir macht diese neoliberale Elite viel mehr Sorge, die sich mit rechtspopulistischen und völkischen Ideologen verbündet, was sie bei Trump gerade haben. Wer finanziert Herrn Trump? Das ist doch eine gute Frage, der man nachgehen sollte. Wie hat der Trump es geschafft, nicht nur allein mit seinem vielen Geld, sondern auch mit seinen Sponsoren, die ihn unterstützt haben, dahin zu kommen, wo er jetzt ist? Und wenn Herr Orban zum Beispiel
da bin ich ganz bei Ihnen.
Als Ministerpräsident hinstellt
das
und sagt,
wir haben hier eine, aus,
wir haben hier eine Umvolkung und diese Umvolkung, die geht auf Herrn Soros zurück, weil der so reich ist und der sozusagen finanziert als Strippenzieher die Umvolkung des ungarischen, der ungarischen Nation, dann ist es für mich sehr besorgniserregend, wenn ein Ministerpräsident eines EU-Landes öffentlich solche Verschwörungstheorien von sich gibt. Er spricht ein reales Problem ein. Es gibt Leute mit viel Geld, die Macht haben, aber Herr Soros ist der Letzte, dem ich daraus einen Vorwurf machen würde.
Das Problem mit den Lügen ist, dass man es teilweise denjenigen, die sie verbreiten, sogar nachweisen kann. Die Washington Post hat sich mal die nette Fleißarbeit gemacht, hat festgestellt, der amerikanische Präsident lügt 16 Mal am Tag im Schnitt. Das tut ihm aber bei seinen Anhängern überhaupt keinen Abbruch. Es schadet ihm nicht und das gilt auch für die Orbans und Erdogans und Putins dieser Welt. Warum ist das so?
Weil es in der Zwischenzeit einen solchen dramatischen Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust gibt, dass es tatsächlich verschiedene Wahrheiten gibt, die nebeneinander existieren.
Herr Alt. Ja, also warum Trump damit durchkommt, ich glaube, da ist noch ein ganz anderes System irgendwie am Laufen, nämlich das gehört dazu. Also wenn man sich anschaut, wie Putin operiert, also sein kompletter Apparat, Putin lügt auch am laufenden Band und das hat System, nämlich die Leute, die bereit sind, diese Lügen mitzugehen und andauernd dieses Bullshit-System, sage ich jetzt mal, am Laufen zu halten und zu bestätigen und zu sagen, nein, ich habe auch gesehen, dass der Himmel heute grau ist und nicht blau, das verselbstständigt sich und das führt dazu, dass dieser enge Zirkel der Leute, die mit Trump operieren, sehr, sehr loyal sind und darum geht es ihm. Also ihm geht es nur um Loyalität und darum, seine Leute
hinter sich zu haben. Ja, aber das ist erst möglich auf der Basis von verschiedenen Wahrheiten. Ich würde gerne nur einen Satz aus einer Studie zitieren, die in der Graduate School of Journalism an der Columbia Universität vergangenes Jahr gemacht wurde. Und die kommen zum Ergebnis, das verblüffendste Ergebnis ist, dass die Befragten den Unterschied zwischen Fake News, also Falschnachrichten, und wahrem Journalismus nur als graduell ansehen. Das heißt, wenn wir jetzt glauben, aber wir kommen doch aus sogenannten etablierten Medien und wir sind gelernte Journalisten und wir wissen alles besser oder haben zumindest eine Ausbildung dafür, dann irren wir da, weil wir in der Zwischenzeit es mit einer Parallelwelt zu tun haben, die für sich ein relativ geschlossenes Gebilde gefunden hat. Und diese Kreise gibt es mittlerweile, die sind sehr groß geworden durch die sozialen Medien und die erreichen wir hier leider auch mit solchen Sendungen nicht mehr. Ich würde euch nur davor warnen.
Es sind Parallelwelten, die sich in der eigenen Blase
bewegen. Ja, da können wir sagen, was wir wollen und an die appelliert Trump. Sehr erfolgreich.
Herr Bax, man muss sich aber auch anschauen, wie das Mediensystem in den USA zum Beispiel ist. Und wenn man sieht, dass Trump seinen Erfolg auch nicht nur den Online-Medien wie Breitbart News, sondern auch Fox News zu verdanken hat.
Da muss man umso sorgfältiger werden mit dem neuen Kurs der Bild-Zeitung.
Und der Tatsache, dass er sehr geschickt auf der Klaviatur der etablierten Medien spielen konnte, nämlich für immer wieder neue Ereignisse gesorgt hat, mit denen er in die Medien kam, also auch von CNN und so weiter. Die haben ihm eine Bühne geboten wie niemandem anderen. Das hat mit diesem Mediensystem in den USA zu tun. Und wir sehen natürlich deutlich, dass Rechtspopulisten in Osteuropa sehr stark sind, weil sie es geschafft haben, oder in der Türkei, die privaten Medien alle sozusagen unter Kontrolle zu kriegen. Und das versuchen sie auch in Österreich. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben AfD und SVP in der Schweiz und FPÖ nicht zufälligerweise als primäres Feindbild ausgemacht.
Sie hören den Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur, heute von der Frankfurter Buchmesse. Wir diskutieren über die Frage, ob wir unseren demokratischen Grundkonsens verlieren und diskutieren diese Frage mit drei Journalisten, die allesamt Bücher zum Thema geschrieben haben. Christian Alt, Hans-Peter Martin und Daniel Bax. Jetzt sind wir ziemlich weit gediehen in der Frage, was führt zu dieser Verunsicherung, was führt zu der Möglichkeit, dass wir tatsächlich unseren Grundkonsens verlieren könnten. Jetzt wird es schwieriger. Jetzt lass uns fragen, was könnte man dagegen tun? Sie alle drei sagen auf unterschiedliche Art und Weise in Ihren Büchern, wir brauchen eine neue Debattenkultur, wir brauchen mehr Diskussion, wir brauchen mehr Transparenz, wir müssen mehr erklären, wir müssen mehr zu dem einstehen, was uns eine liberale Demokratie wert ist. Herr Alt.
Ja, und wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind. Also wenn ich mir die Strategie anschaue, und ich weiß, damit kritisiere ich jetzt auch mein eigenes Haus, also die ARD und das ZDF versuchen, ihre Mediatheken stark zu machen, damit die Leute dahin gehen. Aber wenn man sich anschaut, wo die Leute sind, nämlich auf YouTube, wo die ganzen Verschwörungstheorien sind, wo unkommentiert bzw. kommentiert von der AfD Bundestagsreden gepostet werden und so weiter, da findet öffentlich-rechtlicher Rundfunk nur im ganz begrenzten Rahmen statt. Also wenn man ohne eingeloggt zu sein auf YouTube geht, sieht man immer die Top-Videos, die gerade irgendwie in Deutschland viral gehen. Und es sind immer Videos, die in die Verschwörungsecke gehen oder in die rechtspopulistische Ecke und so weiter. Und da könnte man natürlich auch ansetzen und zu sagen, wir müssen die Inhalte nicht erstmal dahin bringen und dann im zweiten Fall natürlich auch populärer aufbereiten. Also gerade wenn es um sowas wie Steuerpolitik geht und so weiter, dass es einfach mehr Leute erreicht.
Das ist ja auch der Versuch in Ihrem Buch. Also das ist ja, ich sag's mal etwas despektierlich, sehr locker flockig geschrieben. Also gezielt auch ein Publikum vor Augen habend, das in dieser Sprache, so ein bisschen Jugendsprachen ähnlich, könnte man es vielleicht nennen, kommuniziert
miteinander. Genau. Also wir haben das versucht in unserem Buch, weil wir gemerkt haben, Verschwörungstheorien sind super populär, weil die Geschichten interessant und aufregend. Und eine Verschwörungstheorie ist immer die bessere Geschichte als die Wahrheit. Also deswegen laufen Verschwörungstheorien. Und wir haben eben versucht, da ein bisschen ein Gleichgewicht zu schaffen, indem wir ein Anti-Verschwörungstheorie-Buch geschrieben haben, das sich aber möglichst spannend, interessant und aufregend liest.
Herr Martin und dann Herr Baxen. Ich bin bei den Lösungen noch ein bisschen pessimistischer. Das Buch heißt bei mir nicht ohne Grund Game Over, Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand und Nationalismus für alle, weil wir jetzt in der Zwischenphase sind. Wohlstand für wenige haben wir seit einiger Zeit. Und die Abschaffung der Wahrheit, wie sie in Polen, in Ungarn, teilweise in den USA, in unserem Verständnis schon längst stattgefunden hat, schreitet weiter voran. Es gibt auch so etwas wie eine asymmetrische Polarisierung, wie das Paul Krugman nennt in den USA, das nicht mehr links und rechts diskutiert, sondern rechts und rechts außen, aber in diesem Fall in Österreich, und dann ist die Mitte nicht mehr in der Mitte, sondern zwischen rechts und rechts außen. Und dass es sehr genaue historische Forschungen gibt, dass eine so große soziale Ungleichheit, wie wir sie jetzt haben, in der Geschichte nur auf drei Arten und Weisen gelöst wurde. Eins durch Seuchen, also Pest oder Cholera, zwei durch Naturkatastrophen, Vesuv, drei durch Kriege, vielleicht auch Revolutionen. Ich denke, dass wir, um es mit meinem Verleger zu sagen, vom Penguin Verlag, zuerst durch die Hölle gehen müssen. Ich denke, dass wir schon so weit voneinander entfernt sind, dass, wenn nicht schnell, massenwirksame Einsicht Platz greift und wir unser Verhalten ändern, auch im Umgang miteinander, ist tatsächlich, Chemnitz wird da nur so ein Vorbote gewesen sein, zu Formen von Bürgerkriegen und so weiter kommen wird. Was kann man konkret tun? Genau das, was wir tun. Miteinander reden, rausgehen, als Journalist so viel wie möglich draußen sein, nicht nur in den Hauptstadtstudios, nicht nur auf der Frankfurter Buchmesse, und den anderen wieder ernst nehmen.
Aber Herr Bax, wie kann man mit dem Dilemma umgehen, das alle Demokraten kennen? Wir verlangen Meinungsfreiheit, verlangen Toleranz, beides Kernwerte sozusagen jeder liberalen Demokratie, und sind gleichzeitig der Tatsache ausgeliefert, dass diejenigen, die das bekämpfen, sich genau dieser Dinge, Meinungsfreiheit, Toleranz, bedienen. Geben wir das auf?
Nein, das dürfen
wir. Nein, halten wir dagegen?
Ja, das dürfen wir nicht aufgeben. Und das Problem, was in der Demokratie inhärent ist, ist, Demokratie heißt, dass die Mehrheit entscheidet, und natürlich kann die Mehrheit tyrannisch werden, das wissen wir aus der deutschen Geschichte. Deswegen ist das attraktiv, das Angebot von Rechtspopulisten zu sagen, die Mehrheit muss doch das letzte Wort haben, lass uns doch direkte Demokratie, Volksentscheide einführen. Wir müssen Standards verteidigen und wir haben gute Standards, gerade in Deutschland. Es muss uns nur klar sein, dass es wirklich 5:12 ist, wenn nicht 2:12, diese Standards zu verteidigen, was überhaupt Journalismus ist und was Propaganda ist zum Beispiel, dass man das stärker unterscheiden kann. Ich bin auch dagegen, das jetzt alles nur auf die sozialen Medien zu schieben. Die das haben das natürlich verstärkt, das Problem. Aber die Sehnsucht nach einfachen Antworten, die spiegelt sich auch auf dem Buchmarkt wieder. Wenn ich mir angucke, dass ein Thilo Sarrazin in den Bestsellerlisten ist oder ein Herr Ulfkotte mit seinen Verschwörungstheorien da jahrelang große Auflagen erzielt hat, dann muss ich sagen, wundert es mich nicht, dass Leute auf die Straße gehen, die diese Bücher gelesen haben und glauben, dass die Islamisierung vor der Tür steht.
Naja, aber warum sind so Bücher so populär? Sie kommen ja an, und im Zuge meiner Recherchen komme ich eine für mich ziemlich traurigen oder drastischen Ansicht. Ich denke, dass für viele Menschen die Meinungsfreiheit, die Medienfreiheit gar nicht so wichtig ist. Wichtiger ist, habe ich was Gutes, Ordentliches zu essen, ist bei uns derzeit kein Problem, wird es auch nicht sein. Habe ich ein gutes Dach über dem Kopf, großes Problem. Das Ergebnis dieser Recherchen, die liberale Demokratie ist eine Fehlkonstruktion, solange sie nicht auf einem soliden sozialen Fundament beruht. Und das sehen wir in vielen Bereichen wegbrechen, ganz sicher in den USA, ganz sicher auch in den Ländern des Ostens, die vom Kommunismus in den Neoliberalismus gestoßen worden sind und jetzt so mit einem Schein-Neonationalismus befriedet werden, ganz sicher in Italien. Und das ist meine große Sorge, was Deutschland betrifft.
Ich möchte trotzdem noch eine Sekunde auf dieser Toleranz rumreiten, weil ich da auch das Problem sehe, dass es gewissermaßen ein systemischer Fehler von liberalen Demokraten ist. Wir können nicht das, was oft gefordert wird, offenbar produzieren, nämlich Intoleranz gegenüber Intoleranten. Und das macht es natürlich auch schwer, auf entsprechend populistisches Verhalten einzugehen.
Also wenn
einzugehen,
es um Minderheiten geht, wenn es um radikale Islamisten geht, gelingt es unserer Gesellschaft schon ganz gut, intolerant zu sein, also zu Recht. Aber wenn es um Leute wie in Chemnitz geht, dann ist selbst der Verfassungsschutzpräsident der Meinung, dass das irgendwie ein lässliches Problem ist, also dass da sich eine Terrorgruppe gegründet hat, die sich aber eben mit ihren Taten möglicherweise gegen Minderheiten richtet, ist halt für die Mehrheit nicht so ein großes Problem. Das ist auch das Problem in der liberalen Demokratie. Die Mehrheit muss mehr darauf achten, was Minderheiten betrifft. Und wenn Minderheiten unter Druck geraten, und das tun sie gerade massiv, auch gerade in Österreich, dann ist höchste Alarmstufe angesagt. Nur das ist was, was nicht von automatisch passiert.
Aber da gibt uns ja vielleicht auch wieder die Verhaltensökonomie einige Lösungen. Es ist mittlerweile klar erforscht worden, dass in sozial funktionierenden Gefügen, man kann das auch ganz altmodisch den sozialen Wohlfahrtsstaat nennen, die Menschen eine viel größere Neigung haben, weltoffen zu sein, flexibel zu sein, sich den Herausforderungen, wie es immer so schön heißt, der Globalisierung zu stellen, als wenn sie selber unter prekärer Arbeit, unter schwierigen Wohnbedingungen, unter nicht klaren Lebensperspektiven leiden. Musterbeispiel dafür die skandinavischen Länder, wenn sie dann sagen, ja, aber da haben jetzt die Schwedendemokraten auch schon 18%.
In Dänemark sind die Rechtspopulisten seit 15 Jahren mit dabei, die Regierungspolitik zu gestalten. Dänemark hat die radikalsten Gesetze gegen Einwanderer.
Das ist
ein
richtig.
Wohlfahrtsstaat wie aus dem Bilderbuch. Ich halte diese Analyse für falsch.
Nein, Entschuldigung, nein,
Herr Gauland ist nicht abgehängt.
Kann ich mit Nobelpreisträgern gegenhalten. Und auch mit der großen, breiten Empirie, auch die können irren zum Glück, auch die große Empirie zeigt, wenn ich ein gewisses Sicherheit habe, familiär, sozial, wieder soziale Anerkennung, bin ich tendenziell viel offener, als wenn ich alles gefährdet sehe. Und wenn ich, weil der unterbrochen wurde, auf Schweden Bezug nehmen kann, warum haben da jetzt plötzlich Schwedendemokraten 18% der Stimmen bekommen? Schweden ist das Land innerhalb der reichen Staaten dieses Erdballs, der OECD-Staaten, mit dem größten Zunahme an sozialer Ungleichheit. Also ich glaube weiterhin, wenn wir nicht uns der Frage der sozialen Ungleichheit stellen und der unbelohnten Produktivität, wir arbeiten härter, sind produktiver als früher, verdienen aber gleich viel oder weniger, dann werden wir das Problem Rechtsnationalismus und der Kriegsspirale nicht in den Griff bekommen.
Teilhabe ist ein Aspekt, den ich gleich nochmal aufnehmen möchte. Es geht ja da auch um politische Teilhabe, etwa soziale Teilhabe haben Sie angesprochen, ökonomische. Noch einen kleinen Augenblick der Frage, wie man umgeht mit bestimmten Haltungen. Sie schreiben, Herr Alt, in Ihrem Buch, man sollte mit Rechtspopulisten nicht reden, dagegen aber mit Verschwörungstheoretikern. Und ist das nicht tatsächlich auch eines, nochmal, systemisches, der systemischen Probleme, dass wir sagen, mit den Leuten reden wir doch gar nicht. Das ist so ein Quark, was da teilweise von sich gegeben wird. Und auf die Art und Weise verlieren wir sie und lassen zu, dass sie sich eben in diese Parallelwelten verabschieden.
Ja, das war jetzt ein bisschen verkürzt.
Naja, gut.
Also wir sind der Meinung, dass man bis zu einem ganz gewissen Punkt noch mit Leuten reden kann. Also gerade wenn es um Verschwörungstheorien geht, man kann Verschwörungstheoretiker noch aus ihrem Kaninchenbau herausholen bis zu einem gewissen Punkt. Aber das ist ja ein Ideologiesystem, das immer geschlossener wird, je länger man sich darin befindet, je mehr Kontakt man mit Verschwörungstheoretikern hat. Und ab irgendeinem Punkt funktioniert es eher wie eine Sekte. Deswegen haben ja auch gerade Sekten Beratungsstellen, also besonders die in NRW ist da weit voraus, die haben Ahnung und wissen, wie man mit Verschwörungstheoretikern umgeht und wie man versucht, diese Menschen wieder aus ihrem Loch herauszuziehen. Klar, mit Verschwörungstheoretikern würde ich reden, aber jetzt mit jemandem wie Horst Mahler weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt drauf
Lust hätte. Ein Rechtspopulist und Rechtsradikal. Ja, genau.
Aber also, Herr Bax, auch Sie haben mit dieser Frage ein Problem. Denn Sie schreiben in Ihrem Buch, mit Rechten reden, wie mit allen anderen Parteien auch, sollte konstruktiver Journalismus. Auf der anderen Seite sollten Journalisten nicht so tun, als seien rechtspopulistische Parteien wie alle anderen auch. Also wie denn nun?
Man muss mit den Leuten reden. Und ich meine, die AfD ist im Bundestag. Man muss sie behandeln wie jede andere Partei. Wir haben unsere eingespielten Formen, mit denen wir das tun. Aber wir sollten nicht der Illusion verfallen, dass es eine Partei ist, die die gleichen Werte vertritt. Nein, sie stellt grundlegende Werte des Grundgesetzes in Frage. Das muss man sich einfach klar machen. Und das heißt, wir als Gesellschaft waren vielleicht nicht arrogant, aber zu selbstgewiss oder zu selbstsicher, dass diese Werte einfach stabil sind. Und die Veränderungen oder die Verunsicherungen, die dazu führen, dass Rechtspopulisten gewählt sind, liegen meiner Meinung nach nicht daran, an diesen sozialen Umwälzungen, die es auch gibt. Und ich bin für mehr Teilhabe und für mehr soziale Gerechtigkeit. Aber ich bin skeptisch, ob das alleine hilft, Rechtspopulisten das Wasser abzugraben, sondern es gibt Veränderungen, die darüber hinausgehen in der Gesellschaft. Die Migration ist da nur einer davon, aber demografische Veränderungen, dass man nicht mehr heute eine Lehre macht und dann irgendwann in Rente geht, den gleichen Betrieb verlässt, diese Sicherheiten sind alle in Frage gestellt heute. Das macht Leuten Angst und dann sind sie für einfache Antworten dankbar. Das hat eine stabilisierende Funktion, so eine rechte Politik, eine Verschwörungstheorie, die einem verspricht, dass man irgendwie wieder zurückkommen könnte in den Garten Eden der Vergangenheit, in die 50er Jahre der Bundesrepublik, wo solche Sachen noch sicher waren.
Den es so nie gegeben hat, natürlich.
Aber nicht. Ich möchte ganz gerne unsere eigene Nase noch nicht ganz loslassen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat sich auch in einem Buch befasst mit der Frage, warum es so ist, dass die Demokratie unter Beschuss ist zumindest. Und ich finde, er sagt da unter anderem einen relativ richtungsweisenden Satz. Er sagt nämlich, wir als liberale Demokraten in den Medien und außerhalb müssen selber auch sauberer argumentieren lernen. Also, Zitat, wer den Zuzug von Asylbewerbern begrenzen möchte, ist deswegen noch kein Nazi. Also ist das saubere Formulieren im Umgang mit populistischen Strömungen auch etwas, was geleistet werden muss von allen?
Gar keine Frage. Wir müssen radikal werden. Wir müssen uns endlich wieder besinnen, worauf die Bundesrepublik Deutschland, die Republik Österreich, so viele westliche Demokratien begründet wurden.
Nämlich in welchem Sinne?
Radikal auf eine Wiederbesinnung aus der politischen Mitte heraus, auf eine soziale Marktwirtschaft im Rahmen einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Zur Wiederbesinnung auf den Kern, an die Wurzel gehen. Ich verwende es bewusst auch, weil man sagt, oh, welcher Radikalität wird das Wort geredet? Ja, der, woher wir kommen und was uns jetzt 70 Jahre lang Frieden gebracht hat, das haben wir nämlich wegrutschen lassen. Jeder dieser Begriffe, sozial, Marktwirtschaft, Stichwort Kartelle, Oligopole, Automobilindustrie, freiheitlich, da fehlt einiges bei der Meinungsfreiheit, demokratisch sowieso, Verengung des Parteienstaates auf wenige Dinge und Grundordnung, da ist uns viel weggerutscht. Und wenn wir das wieder schaffen, da wirklich drauf zu gehen, in einem radikalen Sinn, wäre viel geschaffen. Und das heißt aber immer wieder auch, die Kritik ernst nehmen, nur dann, wenn sie wirklich rechtsextrem ist, zur Seite zu schieben. Aber die Populismuskeule, die Nazikeule hat weder in Österreich funktioniert, noch wird sie in Deutschland funktionieren. Und sie funktioniert jetzt auch nicht in Ungarn und auch nicht in Italien.
Herr Bax. Natürlich muss man, das ist ja das genau, wofür ich plädiere, auch im Umgang mit Rechtspopulisten sauber argumentieren und sauber trennen zwischen moralischer Verurteilung und inhaltlicher Kritik. Man darf aber nicht auf den Trick von Rechtspopulisten reinfallen, die sich gerne als Opfer stilisieren und dann irgendwas Unverschämtes sagen und dann meinen, sie wären nur falsch zitiert worden. Das passiert ja sehr häufig. Das ist ein sehr beliebter Trick von Rechtspopulisten, zu sagen, ich habe es ja gar nicht so gemeint. Es geht ihnen schon um das, was sie sagen. Und es reicht eben natürlich nicht aus, zu sagen, ihr seid Populisten, ihr seid Nazis, sondern man muss erklären, was daran rechtsextrem ist, an dem, was sie von sich geben. Aber ich glaube, was Leute zu Rechtspopulisten treibt, ist einfach eine Unzufriedenheit mit den Verhältnissen. Und das hat weniger was mit sozialen...
sehr begründet ist.
Das hat aber weniger mit sozialen Gründen als mit kulturellen Veränderungen zu tun. Manche stören sich daran, dass eine Frau Kanzlerin ist. Manche stören sich daran, dass ein schwarzer Präsident in den USA war. Das war ein wesentlicher Motor für die Wahl von Donald Trump. Das darf man nicht unterschätzen.
Herr Alt, Sie wollten was sagen, sonst habe ich noch einen neuen Aspekt, den ich gerne einbringe.
Ich wollte nur eine Sache hinzufügen. Also wenn wir darüber reden, dass wir wieder die Verhältnisse haben wollen, wenn AfD-Wähler die Verhältnisse aus den 50er Jahren, beziehungsweise wir gehen wieder zurück zum Kern, zur Mehrheitsgesellschaft und so weiter. Es war ja nie eine Mehrheitsgesellschaft. Das war ja auch nur eine Erzählung. Also dass wir sitzen hier, jetzt sitzen drei weiße Männer auf der Bühne und so. Hier sitzt jetzt leider außer Ihnen jetzt keine
und
Frau.
Eine verschämte weiße Frau.
Die Moderatorin. Aber es ist natürlich, gehört natürlich auch dazu, dass auch durch soziale Medien Minderheiten viel, viel stärker wahrgenommen werden, weil sie zum ersten Mal eine Stimme bekommen haben. Und das ist auch ein Punkt, wo viele Leute, die solche rechtspopulistischen Parteien wählen, einfach nicht mit klarkommen, dass diese Menschen jetzt da sind. Und warum sind sie da? Weil sie schon immer da waren. Aber man hört sie jetzt zum ersten Mal.
Das vielleicht geht es auch noch um was anderes. Jetzt wird es noch schwieriger und eigentlich fast noch ein bisschen gemeiner. Es geht dann nicht mehr um Kommunikation, um subjektive Wahrnehmung, um Minderheiten, die eine Stimme bekommen, sondern vielleicht geht es auch um Grundüberzeugung. Liberale Demokraten waren sehr lange der Überzeugung, dass Kapitalismus eigentlich nur funktioniert im Zusammenspiel mit liberalen Demokratien. Und jetzt gucken wir nach China mit großen staunenden Augen und müssen feststellen, ups,
das ist
vielleicht
stimmt's
schlicht
nicht. Das ist für mich die wirklich schlechte Nachricht, dass Franz Fukuyama wirklich Unrecht gehabt hat, dass er das Ende der Geschichte ausgerufen hat.
Der amerikanische Historiker.
Der amerikanische Historiker, der meinte, und ich denke, wir alle hingen dieser Einschätzung an, war auch Wunschdenken dabei, jawohl, mittelfristig werden wir alle in Richtung liberale, offene Gesellschaften gehen, schon allein, weil uns die moderne Technik und der moderne Kapitalismus und der weltweite Freihandel dazu zwingt, insofern, dass wir dafür ständig neue Ideen brauchen, neue Initiativen, Risikokapital, freies Denken. Das klang alles sehr logisch und zwingend. Das war so überzeugend, dass sogar die chinesische Führung sich gedacht hat, müssen wir uns jetzt öffnen, müssen wir sozialdemokratisch werden, müssen wir andere Parteien zulassen. Und dann, da gibt es Beschlüsse dazu, hat man gesagt, nein, wir können es alleine besser. Das Ergebnis ist, das, was ich nenne, einen kapitalistischen Überwachungskommunismus. Das heißt, es geht 850 Millionen Menschen besser. Sie wurden aus der extremen Armut herausgeführt. Es ist Brutalkapitalismus überall, kombiniert mit einer massiven Überwachungsstrategie hin zum kleinsten Fehlverhalten innerhalb eines Punktesystems. Wenn Sie bei Rot über die Ampel gehen, kriegen Sie einen Maluspunkt. Wenn Sie einer kranken Frau über die Straße helfen, kriegen Sie einen Bonuspunkt. Da könnte man noch sagen, das ist China. China war immer so. Nur das globalisiert sich jetzt. Das ist der chinesische Traum des 21. Jahrhunderts.
Kann sich
und
als
wir sind zu
Vorbild,
blöd, dem zu entgegentreten.
Es kann sich als Vorbild etablieren.
Ja, tut es.
In Brasilien, in der Türkei, in Russland
Afrika,
sowieso schon länger.
In Pakistan.
Länger. Genau, weil es nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Das würde aber bedeuten, dass unsere ganzen wunderbaren Analysen, man muss mehr kommunizieren, man muss mehr ernst nehmen, man muss mehr auf Gefühle reagieren.
Nein,
man muss Strukturen und Standards verteidigen. Und das, also ich muss sagen, das System der Bundesrepublik ist nicht schlecht. Das ist ja nach dem Krieg entstanden aus den Lehren der Nazi-Zeit, was da alles schiefgegangen ist. Und natürlich, eine offene Gesellschaft hat ihre Schwächen und ihre offenen Flanken. Und das ist das, wo Rechtspopulisten reinstoßen. Also Herr Trump hat ja sich alles zunutze gemacht, was da...
Ja, aber jetzt bleiben wir doch beim China. Wir müssen verstehen, dass wir zu schnell die chinesische Volksrepublik in die Welthandelsorganisation hineingelassen haben. Wir müssen verstehen, dass die mit ungleichen Maßstäben messen. Also wir sind gegenüber China viel zu zurückhaltend, weil zum Beispiel ein Weltunternehmen wie Daimler mehr als 50% seines Gewinnes vor Steuern mittlerweile in China macht. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die noch zu den Problemen hinzukommt, über die wir hier gesprochen haben. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht öffnen müssen und ernsthaft diskutieren. Nur im großen Maßstab, für mich ganz eindeutig, ich schließe das Buch Game Over auch mit dem Appell, wir müssen diesem chinesischen Modell entgegentreten.
Denn wenn wir es ernst nehmen, dann müssen wir uns natürlich tatsächlich, und dann geht es schlicht ans Eingemachte, fragen, inwieweit diese Überzeugung, die wir möglicherweise hier im Publikum, viele in unseren Hörern hier auf dem Podium allemal teilen, dass eine liberale Demokratie das erfolgreichste Modell schlichtweg ist, dann müssten wir uns davon verabschieden.
Wenn sie sozial ist, nicht.
Sie muss also sozial sein. Das ist
Wir haben die Illusion gehabt, dass sozusagen das Modell der liberalen Demokratie sich automatisch verbreiten lässt. Und wenn ökonomischer Wohlstand einzieht, dann kommt die gesellschaftliche Liberalisierung automatisch hinterher. Das ist ein Irrtum gewesen. Jetzt sehen wir im Gegenzug, dass selbst da, wo es ökonomischen Wohlstand gibt, nämlich in Österreich, in der Schweiz, das ist das reichste Land Europas, da ist die stärkste Partei eine rechtspopulistische Partei. Also kann mir wirklich niemand erzählen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen ökonomischem und politischem Haltung gibt, sondern wir haben das Problem, dass unsere Demokratien halt sehr anfällig sind für populistische Versuchungen und dass wir die Institutionen der liberalen Demokratie, das ist ja mehr als nur Wahlen, das ist ja Rechtsstaat, das sind eben unabhängige Medien, dass wir die verteidigen müssen, weil sonst passiert das, was in den USA passiert ist, sonst passiert das, was in Ungarn passiert ist. Das Erste, was Rechtspopulisten machen, ist, sie versuchen, die Medien unter ihre Kontrolle zu bringen. Das Zweite ist, sie versuchen, die Justiz unter ihre Kontrolle zu bringen. Und das ist das, was gerade in Polen und Ungarn passiert. Jetzt ist es ja nicht falsch, dass es die EU gibt mit diesen verschiedenen Ländern. Wir sind ja zusammen stärker als alleine, als Nationalstaaten. Aber wir müssen gucken, dass wir diese Standards, wofür steht die EU? Nämlich auch für eine gewisse Rechtsstaatlichkeit, dass wir die verteidigen. Und auch für eine Medienfreiheit steht die EU. Und auch die müssen wir verteidigen. Weil sonst sehe ich tatsächlich gute Nacht.
Herr Alt. Das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Natürlich ist da ja auch die Frage, ob man da jetzt im nächsten Schritt nicht auch einfach mal die EU nochmal neu denken müsste. Und da fehlt mir jetzt auch irgendwie in Deutschland vor allen Dingen eine Vision. Also Emmanuel Macron aus Frankreich gibt Vorschläge, wie man die EU neu denken könnte, wie man das liberale Werteverständnis irgendwie in eine Struktur gießen könnte. Und aus Deutschland kommt eben nichts, weil wir seit, es tut mir leid, seit ein paar Jahren ein bisschen gelähmt sind in unserer Regierung, die sich gerade selbst zerfleischt, statt irgendwie...
Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ich möchte zum Schluss...
Ja, genau, aber wir müssen da auch wieder neu an die Institutionen ran und die neu mit Leben füllen, sonst ist... ist vorbei.
Also ich nenne das eine kühne europäische Demokratie. Ich war selbst 15 Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments. Ich muss nur sagen, wir haben so lange nichts gemacht, dass jetzt leider die Dynamik ins Negative geht. Und ich denke, man kann das Ganze vielleicht auch heute, die Diskussion zusammenfassen mit zwei Worten. Wir müssen aufwachen und wir müssen uns politisieren.
Dann haben Sie sozusagen Ihr persönliches Schlusswort damit gesprochen, Herr Bax und Herr Alt.
Ich denke auch. Und wir müssen uns nicht auseinanderdividieren lassen anhand von Fragen, die eher sekundär sind. Ich finde es gut, dass am Samstag eine Großdemo stattfindet mit dem Titel Unteilbar. Die Menschenrechte sind unteilbar, weil tatsächlich es einen Angriff auf diese Tatsache gibt, auf die Werte des Grundgesetzes. Und da gilt es dann tatsächlich, dass Demokraten, auch wenn sie in anderen Fragen anderer Meinung sind, zusammenstehen. Und wir müssen uns klar machen, dass es jetzt wirklich ans Eingemachte geht, dass solche Grundsachen, die für uns lange selbstverständlich schienen, in Deutschland zumindest in Frage gestellt sind.
Herr Alt. Ja, also das Buch von Hans-Peter Martin heißt Game Over. Soweit will ich jetzt noch nicht gehen. Vielleicht haben wir noch so
das
ein...
Das Kapitel heißt New Game.
Ja, wir haben noch ein Extra-Leben, würde ich sagen. Und ich glaube, wenn wir jetzt, aber tatsächlich, wie Herr Bax auch schon gesagt hat, wenn wir jetzt anfangen zu demonstrieren, versuchen, diese Institution mit neuem Leben zu füllen und eben auch, das ist jetzt mein Spezialgebiet, auch die versuchen, die Wissenschaftskommunikation bzw. auch den Journalismus zu verändern und zu versuchen, transparenter zu sein und offener. Ich glaube, dann können wir vielleicht noch das Schiff drehen.
Schön, dass wir zum Schluss noch so einen kleinen optimistischen Kick bekommen am Ende dieses Wortwechsels heute von der Frankfurter Buchmesse zur Frage, ob der demokratische Grundkonsens verloren geht. Es diskutierten der Radiojournalist Christian Alt, den Sie zuletzt hörten, Co-Autor eines Buches mit dem Titel Angela Merkel ist Hitlers Tochter im Land der Verschwörungstheorien. Der Jurist, Journalist und Ex-Europaabgeordnete Hans-Peter Martin, sein neuestes Buch trägt den Titel, Österreicher ist er noch dazu, Game Over, Wohlstand für wenige, Demokratie für niemanden, Nationalismus für alle und dann. Und schließlich der Journalist Daniel Bax, der in seinem Buch Die Volksverführer analysiert, warum Rechtspopulisten so erfolgreich sind. Mein Name ist Annette Riedel. Unser Publikum hier und zu Hause an den Radios, einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie finden diesen Wortwechsel, wenn Sie mögen, auch im Internet unter www.deutschlandfunkkultur.de und unter unserer App DLF.